Der KI-Podcast mit Gregor Schmalzried und Fritz Espenlaub.
Gregor, was glaubst du, wie viele Leute gehen dieses Jahr wählen?
Werden schon eine Menge sein, ne? Also nicht mehr als 100.
2 Milliarden.
2 Milliarden, ja, okay. Nicht schlecht. Jede vierte Person also.
Ja, es ist so ein bisschen, 2024 ist ja das Mega-Wahljahr. Und natürlich reden wir auch hier darüber. Es gibt aber noch eine andere Sache, bevor wir heute über KI und Wahlen reden, die 2024 ein Großevent ist, und zwar im November, am 16. November.
Kommen da auch 2 Milliarden Leute hin?
Mindestens. Es ist das BR Podcast Festival und da treten wir ja auch als KI-Podcast auf. Das heißt, alle, die Lust haben, da noch vorbeizukommen und uns in Nürnberg live sehen wollen, die finden in der Podcast-Beschreibung einen Link, um noch Tickets zu kriegen.
Keine Tickets braucht es für das, über das wir jetzt sprechen, denn es gab einen kleinen, ja, so einen Meteoriteneinschlag will ich es vielleicht nicht nennen, aber es war schon so mal eine Sternschnuppe am Himmel der großen Frage, ja, ist jetzt eigentlich durch KI, Wahlkampf, Politik, all das anders geworden? KI-Fakes drehen die ganze Welt auf den Kopf. Und dieser Moment, über den auch viele gesprochen haben und den ihr vielleicht auch mitbekommen habt, das war das Kamala Harris-Video. Und es reicht wahrscheinlich schon, dass ich sage, das Kamala Harris-Video, und viele wissen, worum es geht.
Zumindest viele, die Elon Musk auf Twitter folgen.
Also ich habe das ja in der New York Times gelesen, deswegen war das für mich nicht notwendig. Elon Musk hat auf Twitter ein Video gepostet. Das hat er nicht selber gemacht, sondern das hat irgendwer anders erstellt und er hat das dann einfach sich gezogen und selber gepostet. Und das sieht erstmal aus wie so ein typischer Wahlwerbespot und man hört die Stimme von Vizepräsidentin Kamala Harris, die so klingt.
I, Kamala Harris, am your Democrat candidate for president because Joe Biden finally exposed his senility at the debate. Thanks, Joe. I was selected because I am the ultimate diversity hire. I'm both a woman and a person of color. So if you criticize anything I say, you're both sexist and racist. I
may not know. Ja, wenn man genau zuhört, dann merkt man schon, okay, das hier ist wahrscheinlich nichts, was die echte Kamala Harris so sagen würde. Es ist eher was, was ein politischer Gegner von Kamala Harris vielleicht über sie sagen würde, aber das wurde so gepostet auf Twitter ohne irgendeinen Hinweis, dass wir hier eben nicht ihre echte Stimme hören, sondern die Stimme von einer KI. Und dann gab es noch einen anderen Moment, der uns dazu gebracht hat, dass wir mal gesagt haben, hey, wir müssen uns mal wirklich mit KI und Wahlkampf und Politik und Propaganda und all dem beschäftigen. Und den haben nicht so viele mitbekommen, der war zumindest nicht in der New York Times, aber er war auch auf Twitter. Und zwar hat es mit Donald Trump zu tun, und zwar mit dem großen Bild, was wir sicherlich alle gesehen haben von Donald Trump, der nach dem Mordversuch auf ihn die Faust in die Luft reckt vor der amerikanischen Flagge. Und zwar als dieses Bild damals umging, als das auf Twitter ganz frisch war und überall zu sehen war, da hat jemand unter 2 Versionen dieses Bildes kommentiert, ist das Bild eigentlich echt? Es wird ein bisschen brisanter dadurch, wer diese Person war. Es war nämlich die Grünen-Politikerin Renate Künast. Also nicht irgendwer, sondern tatsächlich eine namhafte Politikerin fragt auf einmal auf Social Media, hey, ist dieses Bild, was ich hier überhaupt sehe, eigentlich echt? Oder ist das nicht vielleicht auch irgendwie KI-gefaked?
Also man sieht an diesen 2 Anekdoten sehr schön das genau, worüber wir heute reden wollen. Das eine ist, wie wirken sich tatsächliche KI-Fakes, Deepfakes auf Wahlen aus? Unmittelbar, also was passiert, wenn eben immer besser gemachte KI-Stimmen und KI-Bilder in den Umlauf kommen? Und das andere ist, was passiert eigentlich, wenn wir auch bei echten Bildern mittlerweile uns nicht mehr sicher sind, ob die nicht möglicherweise KI-generiert sein könnten?
Ja, das sind die Fragen, die wir heute im KI-Podcast besprechen. Die Zukunft und Gegenwart von der KI und der Demokratie. Darum geht's heute. Ich bin Gregor Schmalzried.
Und ich bin Fritz Espenlaub.
Und wir haben uns direkt für den Anfang mal so eine Art Systematik überlegt von so verschiedenen Fakes, die jetzt schon im Umlauf sind, die jetzt schon zumindest theoretisch Wahlkämpfe, demokratische Wettkämpfe beeinflussen können. Möchtest du erzählen, was die erste Kategorie ist, Fritz?
Ja, die erste Kategorie, wir bleiben mal ganz positiv, das sind KI-Fakes, die Kandidaten, Politiker in ein gutes Licht rücken sollen.
Die sie unterstützen sollen. Es gibt einen Tweet, den können wir auch gerne verlinken in den Shownotes, der ist auch irgendwie lustig, wenn er nicht auch ein bisschen traurig wäre. Das ist so ein Bild, das zeigt Donald Trump, umgeben von einer ganzen Menge schwarzer Menschen.
Die machen Barbecue, oder?
Stimmt, die machen einen Cookout.
Also er grillt, er macht einen Cookout, er ist irgendwo in der Bronx, alle sind happy. Er ist ein Mann des Volkes.
Ein Mann des Volkes und der schwarzen Community. Du hast schon gesagt, in der Bronx, das machen wir daran fest, dass jemand das auf Twitter geteilt hat und gesagt, hier, Donald Trump in der Bronx, würden die Medien nie drüber berichten. Tatsächlich sieht man im Hintergrund Palmen und wer sich ein bisschen auskennt mit New York, der weiß, da findet man wahrscheinlich keine Palmen in der Bronx. Also das ist so der erste offensichtliche Hinweis, aber nein, dieses Bild ist KI-generiert und es gibt mittlerweile so viele Bilder konkret von Donald Trump, umgeben von ihn anhimmelnden Bevölkerungsgruppen. Meistens sind es halt eben auch ethnische Minderheiten, die völlig gefaked sind und unterwegs sind im Internet.
Ja, wo man schon vermuten kann, zumindest bei manchen dieser Bilder, dass tatsächlich Akteure dahinter stecken, die ein knallhartes Machtinteresse haben, ist, wenn es dann, sag ich mal, über diese teilweise auch vielleicht einfach lustigen, harmlosen Bilder hinausgeht, sondern zu den wirklich fiesen KI-Fälschungen kommt. Das ist so ein bisschen unsere zweite Kategorie. Diese negativen Kampagnen, bei denen merkt man oft, da steht wirklich ein ausgeklügelter Plan dahinter, einem Kandidaten oder einer Partei wirklich nachhaltig zu schaden.
Im letzten Jahr, im Herbst zum Beispiel, wurde in der Slowakei gewählt. Und da gab es dann so 2 Tage, bevor tatsächlich an die Urnen geschritten wurde, ging so ein Video um. Also es war eigentlich nur ein Audio, ein angeblicher Telefonanruf von einem Politiker und einer bekannten Journalistin, der Chefredakteurin einer Tageszeitung. Und in diesem angeblichen Telefongespräch, da hört man, wie ein Politiker und eine Redakteurin einer Zeitung, also beide dieser Personen gibt es wirklich, miteinander einen Wahlbetrug vereinbaren. Und zwar auch einen Wahlbetrug, der sehr geschickt mit den Sorgen und Verschwörungstheorien und Vorurteilen da vor Ort spielt. Das Ganze wurde auch direkt vor der Wahl veröffentlicht, wo es die Regel gibt, dass eigentlich nicht mehr berichtet wird in der Slowakei. Also es gibt da eigentlich dann auch keine Nachrichtenberichterstattung mehr kurz vor der Wahl selber. Deswegen können wir tatsächlich auch ganz schwer sagen, ob es Folgen hatte, aber es ist zumindest gut vorstellbar.
Ja, aber ein Fall, wo schon sehr eindeutig ist, ein wirklich knallhartes Ergebnis auf die Wahl gab, das war 2023 bei den Präsidentschaftswahlen in der Türkei. Und wir wissen alle, Erdogan hat gewonnen. Es war aber ein sehr, sehr enges Rennen zwischen Erdogan und dem wichtigsten Oppositionskandidaten Kılıçdaroğlu. Und es gab aber noch einen dritten Kandidaten, Muharrem İnce hieß der. Und von diesem Kandidaten, dessen Partei hatte ungefähr 5%, sind im Laufe der Wahl auch sehr, sehr kurz vor dem tatsächlichen Wahltag Deepfake-Porno-Videos in den sozialen Medien erschienen. Also sehr explizite, sehr krasse Videos in einer relativ konservativen politischen Atmosphäre. Und das Ergebnis war, dass er sich dann aus dieser Wahl verabschiedet hat. Er ist dann also von der Wahl zurückgetreten. Er hat gesagt, der Staat schafft es nicht, meine Reputation zu beschützen und deswegen möchte ich nicht weiter hier in der Öffentlichkeit stehen.
Also das ist ja schon krass. Also es ist nicht nur eine theoretische Sorge, dass vielleicht irgendwie Fakes eine Rolle spielen könnten, sondern wir haben jetzt zumindest mal einen Fall, wo das ganz konkret einen Unterschied gemacht hat. Es gibt noch eine dritte Kategorie. Die haben wir so ein bisschen reingemogelt, weil die passt eigentlich nicht so ganz genau da rein in diese Liste. Ja, es gibt erstens Fakes, die sozusagen einen Kandidaten unterstützen sollen. Dann gibt es Fakes, die einem Kandidaten schaden sollen. Und das dritte kann auch stützen oder schaden. Aber was vor allem da der wichtige Faktor ist, ist, das sind eben solche Videos wie das Kamala Harris-Video von Elon Musk. Das sind Videos, die sind streng genommen Satire. Oder zumindest sagen Leute, dass es sich um Satire handelt. Man macht ein Video, hier stell dir mal vor, ein Politiker würde das sagen. Haha, ist das nicht witzig? Haut es auf Social Media. Und wenn irgendjemand sagt, hey, was hast du da angestellt? Sagt man, wieso? Ist doch nur ein Witz.
Oft sind die ja sogar auch dann irgendwie noch ja in irgendeiner kleinen Zeile, in irgendeinem Eck von dem Video so gekennzeichnet, als dass es nur Satire und KI generiert. Wie viele Leute das dann sehen, vor allem Leute, die vielleicht auch nicht so medienaffin sind, sei mal dahingestellt. Man kann sich dann immer damit rausreden.
Ja, ich weiß nicht, ob ich es dahinstellen würde, weil das ist exakt der Punkt. Also bei diesem Kamala-Video, klar, die meisten Leute, die das gesehen haben, ziemlich sicher wissen, dass das ein Joke ist. Die wissen, okay, Kamala Harris setzt sich nicht wirklich hin und sagt, ja, ich habe diesen Job nur gekriegt, weil ich eine Frau bin und schwarz. Aber es gibt Leute im Internet, das garantiere ich jetzt einfach mal, die das nicht verstanden haben. Jeder hat schon irgendwen im Internet gesehen, der auf den offensichtlichsten Witz reingefallen ist. Es passiert jeden Tag, dass Leute unter Postillon-Artikeln kommentieren und die für echt halten. Genau das ist auch hier der Fall. Und das muss man da schon mit in Betracht ziehen, wenn man vor allem natürlich Elon Musk ist und so eine gigantische Reichweite hat.
Was so interessant an diesen, die werden auch oft als Softfakes bezeichnet in Abgrenzung zu Deepfakes, also diese KI-Fakes, die eben irgendwo einen kleinen Hinweis haben, die werden dann halt tatsächlich auch wirklich von offiziellen politischen Parteien benutzt. Also beispielsweise in Indonesien, ja, die drittbevölkerungsreichste Demokratie der Welt, da wurde auch gewählt dieses Jahr. Und da hat der Kandidat Prabowo Subianto, der am Ende
den
auch...
Den wir alle verfolgt den man haben
kennt,
bei
ja,
seiner...
Ja, natürlich. Der hat am Ende auch gewonnen. Also der neue
indonesische
Präsident.
Okay, dann sollte
Präsident.
Ihn wahrscheinlich
man,
kennen.
Man
ja.
könnte ihn kennen. Der hat extrem viel offiziell auf seinen Parteikanälen mit Deepfakes gearbeitet. Der hatte da so einen lustigen kleinen Cartoon-Avatar von sich selber, der total knuffig aussah und immer gesagt hat, so an diesen Gerüchten, dass ich ein Kriegsverbrecher bin, ist gar nichts dran. Und eine Sache, die auch gemacht haben, war, das war nicht seine Kampagne selber, aber eine quasi befreundete politische Interest Group, die haben ein Video genommen, ein sehr authentisches Deepfake-Video von dem beliebten ehemaligen, aber mittlerweile verstorbenen indonesischen Präsidenten Suharto, wo er halt sagt, ja, ich bin total für Prabowo Subianto, bitte wählt den. Und das ging durch alle Kanäle. Ja, natürlich wieder auch mit diesem kleinen Hinweis versehen. Aber selbst wenn man den vielleicht merkt, wie viele Leute werden dann nicht doch vielleicht ein bisschen unbewusst davon beeinflusst und denken sich, ah ja gut, wenn der Suharto den gut findet, dann finde ich den vielleicht auch gut.
Das ist schon gefährlich, glaube ich. Also klar, eben weil man sich so leicht rausreden kann mit, ja, wir haben es doch dazu geschrieben oder das ist doch offensichtlich ein Witz und so weiter. Und man muss da, glaube ich, immer im Kopf behalten, dass die meisten Menschen ja nicht so ein Video oder so ein Trump-Bild oder was auch immer es ist, wirklich ganz genau anschauen und unter die Lupe nehmen und jeden Zentimeter da analysieren. Nein, Leute scrollen irgendwie durch, sehen auf Instagram 100 Videos nacheinander und wenn zwei von diesen Videos gefaked sind, dann natürlich wandert das alles zusammen in einen großen Topf im eigenen Kopf, wo man nicht mehr genau weiß, was war jetzt eigentlich was. Das ist, glaube ich, so mit das Gefährliche an dieser ganzen Geschichte, dass halt so kleine Fakes, die, wenn sie in großer Menge immer wieder auftauchen, sich irgendwann festsetzen und dann denken vielleicht auch noch die Medien, ja, das ist ja offensichtlich, deswegen müssen wir nicht dazu fact-checken. Und am Ende glauben eine ganze Menge Leute etwas, was eigentlich nicht stimmt.
Ja, die Grenze zwischen authentischen und synthetischen Medien verschwimmt einfach zunehmend.
Klingt also schon, jetzt habe ich das auch so zusammengefasst, ziemlich dystopisch, klingt gefährlich und unheimlich. Ist es dann so? Fritz, was meinst du?
Also, ich bin die letzten, zwei Tage in den totalen Goblin-Modus gegangen und habe mich mal so richtig...
War das nicht mal Jugendwort des Jahres?
Ich weiß es nicht, was ich damit sagen will.
Lit.
Ich habe mich so komplett mit der empirischen Literatur mal beschäftigt, wie sich tatsächlich KI-Fake News und auch Fake News im Allgemeinen auf Wahlentscheidungen und Wahlergebnisse auswirken. Und die Antwort ist, man weiß es nicht so genau. Wie so oft bei empirischen Untersuchungen. Das Problem ist so ein bisschen, dass es halt extrem schwer ist, das tatsächlich festzustellen. Also wirklich klar zu sagen, okay, du hast hier jetzt eine große Anzahl an Menschen, deren Wahlentscheidung hat sich verändert, dadurch, dass sie Fake News Stories und KI-Deepfakes gesehen und geglaubt haben. Warum ist das so schwer festzustellen? Weil du halt nicht weißt, ob die Leute, die empfänglich für diese Inhalte sind, also die ein Video von Kamala Harris sehen und da sagt Kamala Harris, ja, sie hat neulich mit irgendwie Barack Obama heimlich geplant, dann sozusagen die Weltherrschaft zu erlangen, nachdem sie gewählt wird und die Demokratie abzuschaffen. Leute, die das glauben, die hätten möglicherweise ohnehin Donald Trump gewählt. Und Leute, die das nicht glauben, die werden vielleicht auch nicht von so einem Video dann überzeugt, dass sie auf einmal sagen, ah, okay, jetzt bin ich der Meinung, dass sagen Kamala Harris ganz schlimm ist. Und das macht sozusagen die Erforschung davon wirklich, wirklich schwierig. Und es gibt da leider nur total unbelastbare Ergebnisse am Ende.
Okay, finde ich sehr nachvollziehbar, dass das nicht so leicht ist, das festzustellen. Aber also ich erinnere mich schon auch noch an so die Debatte, als so die ersten wirklich realistischen KI-Bilder aufgetaucht sind. Das war ja mit dem Daunenjackenpapst eigentlich so, der ja über ein Jahr schon her ist, wo schon viel Angst in der Luft war, ob jetzt quasi bald einfach wir in der kompletten Post-Wahrheitsgesellschaft sind, wo gar niemand mehr irgendwas glauben kann. Und wenn es so extrem wäre, wirklich mittlerweile, dann würden wir das ja wahrscheinlich irgendwie auch in diesen Studien rausbekommen.
Genau.
Also ganz so schlimm ist es ja wahrscheinlich nicht.
Ja, genau. Also das ist eine Sache, die man tatsächlich wirklich so ein bisschen aus der empirischen Literatur absehen kann. Man kann vielleicht sagen, es gibt möglicherweise einen kleinen Effekt. Man weiß nicht genau, wie groß der ist. Was man relativ sicher sagen kann, ist, dass es nicht so ist, dass sich jetzt radikal durch KI-Fakes irgendwas schon verändert oder radikal durch Fake News auf einmal Wahlergebnisse total verfälscht werden und ganz anders werden, als sie sonst geworden wären. So, und ich glaube, diese Debatte, die du angesprochen hast, die ist auch einer der Gründe, warum das eben nicht so ist. Also wir haben ja jetzt klar diese neue Technologie, KI-Deepfakes, die nicht mehr unterscheidbar sind von authentischen Bildern. Das ist was relativ Neues. Aber dass im Internet Quatsch erzählt wird und Lügen verbreitet werden, das ist eigentlich so alt wie das Internet selber. Und wir haben ja mehr oder weniger 15 Jahre hinter uns, wo wir uns mit diesem Phänomen jetzt schon befasst haben. Also wo Faktenchecker, Redaktionen wie Pilze aus dem Boden gesprießt sind auf der ganzen Welt, wo eben immer wieder in der öffentlichen Debatte darüber geredet wurde, wo das mittlerweile in der Schulbildung einfach viel dafür sensibilisiert wird und wo wir an einem Punkt eigentlich sind, wo, sage ich mal, so eine Art von gesellschaftlichem Immunsystem sich entwickeln konnte gegen Fake News. Also wir sind viel misstrauischer gegenüber solchen Audios, als wir es vielleicht vor 30 Jahren gewesen wären.
Das bestimmt. Also wenn es ein Immunsystem gibt, dann ist das aber immer noch so 20% durchlässig. Oder also eine Zahl will ich da jetzt nicht draufsetzen, aber es geht schon noch eine Menge unter. Es gibt ja auch eine Menge Leute, die glauben, dass auf Trump nie geschossen worden wäre zum Beispiel. Es gab natürlich auch vielleicht im Vorhinein so viel Sorge um diese Fakes, dass man sich ausreichend vorbereiten konnte. Und jetzt, wo es vielleicht kein so gigantisches Problem ist, wie man vielleicht kurz befürchtet hat, kann man natürlich auch sagen, oh, sieht mal, das war erst gar kein Problem. Dabei ist es vielleicht kein Problem, weil wir in irgendeiner Form darauf vorbereitet waren. Also es sind eine Menge Dinge passiert. Meta hat angefangen, auf seinen Facebook- und Instagram-Plattformen viel weniger politische Inhalte anzuzeigen zum Beispiel. Ich glaube, das spielt eine richtig wichtige Rolle. Die Twitter-Community-Notes, die immer so unter einem Bild angezeigt werden, die helfen, glaube ich, auch, eine Menge Leute zu sehen, dass was Fake ist oder nicht. Und ja, die KI-Fakes sind mittlerweile mit bloßem Auge eigentlich oft nicht mehr zu unterscheiden. Aber Fachleute können das in der Regel schon noch. Also wenn man forensisches Material, sag ich mal, zur Verfügung hat, wenn man damit richtig arbeiten kann, dann kann man schon erkennen, ob ein Trump-Bild wirklich echt ist oder nicht. Und das führt so ein bisschen dazu, dass vielleicht auch diese ganz großen Fakes relativ schnell ausgehoben werden können. Und natürlich hat OpenAI zum Beispiel sein großes Sora-Videomodell, was so realistisch aussieht, immer noch nicht veröffentlicht. Also die sind vielleicht auch alle ein bisschen vorsichtiger geworden, die großen KI-Firmen, eben weil sie befürchtet haben, dass ihre Technologie für sowas benutzt wird.
Dieser Super-GAU, diese Informationsapokalypse, wie das oft auch bezeichnet wurde, die ist nicht eingetreten und es ist eher so, dass quasi diese neue Technologie, künstliche Intelligenz, diese sehr, sehr gut echt aussehenden Deepfakes einfach so ein bisschen ein Werkzeug im Werkzeugkasten der Desinformation geworden sind, der jetzt eben denjenigen zur Verfügung steht, die halt Wahlen manipulieren wollen. So. Und die gibt es aber eben nicht erst seit gestern, sondern die gibt es jetzt schon die letzten Jahre.
Okay, dann ist das der Stand jetzt. Wir haben so ein bisschen einen apokalyptischen Desinformations-Fake-Sturm befürchtet und es ist eher so ein vielleicht leichter Nieselregen oder so.
Kann man so sagen, ja. Denkst du, das bleibt so? Also, weil ich meine, diese Technologien, die verändern sich ja. Wir reden ja im Podcast ständig darüber, dass wir gerade erst am Anfang stehen. Wir haben gemerkt, wie viel besser die ganzen Bildgeneratoren jetzt in wenigen Monaten, in einem Jahr geworden sind und aktuell haben wir vielleicht noch Glück, aber was ist in 5 Jahren oder in 2?
Ich glaube schon, dass wir uns nicht zu sicher fühlen sollten, sage ich mal. Also ja, es ist bisher noch nicht das große Schreckensszenario eingetreten, aber das könnte fast ein bisschen aus dem gleichen Grund passiert sein, aus dem wir auch noch nicht alle arbeitslos geworden sind, aus dem viele große Unternehmen sich immer noch schwer damit tun, KI-Technologie bei sich einzusetzen. Ja, wir haben total interessante und mächtige neue Werkzeuge zur Verfügung, aber wie man die genau einsetzt, damit strugglen viele noch. Damit strugglen teilweise auch wirklich Riesenkonzerne, die irgendwie wissen, da ist was Spannendes, aber sie kriegen es noch nicht genau hin, ihre Prozesse da entsprechend da drauf zu setzen, sodass sie tatsächlich was davon haben.
Und du würdest sagen, die Trollfarmen, die strugglen auch noch
exakt,
damit.
Exakt. Die haben halt auch noch nicht so ganz den einen Anwendungsfall gefunden, der wirklich Sinn macht, weil viele von den Anwendungsfällen haben einfach so ein bisschen Schwächen. Ja gut, okay, ich könnte jetzt theoretisch einen Fake von Politiker XY erstellen, aber wenn ich den auf Twitter poste, dann wird er sofort gestrikt. Also es ist einfach aktuell noch nicht ganz klar, wie man das nutzt, aber einmal hast du schon gesagt, ja, die Technologie wird besser, aber ich glaube auch Menschen werden besser darin werden, diese Technologie einzusetzen und dann könnte das Ganze schon auch noch mal ein bisschen unheimlicher werden.
Wie denkst du denn, könnte das aussehen, so ein Beispielszenario?
Ich glaube, ein Faktor, der da ganz wichtig ist, ist sogenanntes Dark Social, also
klingt geil.
Klingt super scary.
Klingt wie ein Batman-Film.
Und deswegen, für die, die es nicht wissen, muss ich leider mitteilen, ihr alle seid Dark Social, weil Dark Social ist letztlich einfach nur private Chats. Also es ist quasi alles, was nicht von einer großen Plattform moderiert wird.
Die WhatsApp-Chat-Gruppe mit der Familie.
Genau, oder auch einfach nur ein 1-zu-1-Chat. Das ist alles Dark Social und das ist in vielen Ländern auch ein Riesenproblem, was Desinformation angeht. In Indien zum Beispiel gab es da Lynchmorde und alles Mögliche, weil es so Kettenbriefe gab, die sich sehr rasend schnell verbreitet haben und auf die Art und Weise dazu geführt haben, dass Leute wirklich Dinge geglaubt haben, die vollkommen fake waren. Hier könnte, glaube ich, KI sehr gut ansetzen, auch weil sie so persönlich sein kann, weil ich sagen kann, hey, hier ist eine Liste von 100 Nummern mit 100 Namen, jetzt mach mal bitte für jeden dieser Namen eine eigene Ansprache, vielleicht sogar ein anderes Video und dann gucken wir einfach mal, was davon wird weitergeschickt und man könnte einfach so viel ins Internet fluten, dass es hinterher gar nicht mehr möglich ist, das einzufangen, weil die guten Fakes sich einfach von alleine weiterverbreiten, ohne dass da jemand dahinter stehen muss und das alles mit seinen Marionetten planen muss.
Ja, also einerseits kann ich mir das auch gut vorstellen, so wie du das schilderst. Andererseits denke ich mir dabei, dass das jetzt vielleicht gar nicht so sehr abhängt von der technologischen Entwicklung von KI. So, für mich klingt das ein bisschen ähnlich wie das, was wir schon sehen. Also wir haben schon seit mehreren Jahren eigentlich, dass sich Desinformationen eben genau über diese Mund-zu-Mund-Propaganda verbreiten. Also seit 2008 glauben immer noch eine ganze Menge Leute in den USA, dass Barack Obama eigentlich Muslim ist und nicht in den USA geboren wurde. Und ich sehe schon so ein bisschen den Fallout durch jetzt diese neuen KI-Technologien tatsächlich dann auch auf der Stelle, dass das einfach so das allgemeine Vertrauen in Bildmaterial auch einfach abnimmt. Also das, was wir gesehen haben bei Renate Künast, dass ich eben, ja, wenn jetzt irgendwie das Video rauskommen würde von Trump damals mit dem Grab him by the Pussy, was für ihn ein Riesenproblem war im Wahlkampf, vergleichbare Fälle kann ich jetzt als Politiker einfach sagen so, ach Quatsch, das ist ein Deepfake und stimmt alles überhaupt nicht und so, dann versuchen irgendwelche Leute das irgendwo nachzuweisen, aber die Leute in meiner Filterbubble, die habe ich quasi noch besser eingepackt in die Überzeugung, dass quasi alle Informationen, die meinem Weltbild widersprechen, im Zweifelsfall ja KI generiert sein könnten. Und ich glaube, das ist so ein bisschen was, wo für mich so ein bisschen die Sorge liegt, die ich mir mache.
Also du machst dir mehr Sorgen, dass wir Echtes für falsch halten, als dass wir Falsches für echt halten.
Ja, und vor allem auch, dass einfach das Ergebnis daraus sein wird, weniger, dass tatsächlich sich politische Einstellungen krass verändern von den Leuten, sondern eher, dass man sich einfach noch tiefer eingräbt in die Überzeugung, die man hat. Also dass man noch mehr davon ausgeht, die Gegenseite, die politische Gegenseite ist wirklich mit allen Wassern gewaschen und man hört eine Menge Deepfakes über die, die einen noch mehr bestärken in quasi so, okay, ja, natürlich ist Hillary Clinton Babies, weil ich habe ja einen Audioclip gehört, wo sie das gesagt hat und man verabschiedet sich einfach ein bisschen mehr aus so einer geteilten Realität.
Ja, und ich glaube auch schon, dass so diese enorme Personalisierung, also die macht mir schon auch Sorgen. Also es ist ja das eine, ob ich jetzt irgendwie denke, der Präsident hätte irgendeine Vergangenheit, von der ich nichts wissen darf, oder ob ich ein Video zugespielt bekomme, wo mein Nachbar drauf zu sehen ist, der meinen Wahlzettel in den Müll schmeißt oder irgendwas. Also es gibt schon da auf einmal neue Möglichkeiten und wenn das irgendwer hinbekommt, das smart aneinander zu schalten in so einer neuen Desinformationsmaschine, wer weiß, was da am Schluss bei rauskommt.
Okay, aber um das jetzt nicht so komplett pessimistisch enden zu lassen, ich möchte nochmal meine Immunsystem-Analogie rausholen, Gregor. Ich bin dann doch überzeugt, also wenn ich mir angucke, wie jetzt so die letzten 10 Jahre Internet-Informationsökonomie abgelaufen sind, dann ist mein Eindruck, dass wir im Großen und Ganzen schon immer wieder diese Herausforderung durch Manipulation, durch schlechte Akteure, die eben Schabernack treiben wollen, dass wir der dann doch halbwegs gut begegnet sind und dass auch einfach die allgemeine Bevölkerung sich so ein bisschen mit der Zeit umgewöhnt und eben nicht mehr jeden Quatsch glaubt, der ihnen unterkommt. Und ich glaube, dass dieses Immunsystem auch in der Lage sein kann, jetzt die KI-Technologie irgendwie, ja, sag ich mal, zu integrieren.
Du glaubst an den Triumph des menschlichen Geistes.
Ich bin halt ein alter Optimist, weißt du doch.
Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, aber ich bin auf jeden Fall froh, dass du hier bist, um diese Perspektive für unsere Hörer zur Verfügung zu stellen, weil ich weiß nicht, ob ich es gekonnt hätte.
Dafür bin ich da, Lynn. Gregor, ich hoffe, du hast wenigstens in der Schlussrubrik heute was Herzerwärmendes dabei. Was hast du denn diese Woche mit KI gemacht?
Also erstmal möchte ich erzählen, was Christopher mit KI gemacht hat. Das ist einer unserer Hörer, der uns eine sehr nette E-Mail geschrieben hat. Und er hat sich so, glaube ich, ein bisschen inspirieren lassen von der Geschichte, die ich erzählt habe, über so eine Abenteuergeschichte aus dem alten Japan. Weil er meinte, er hat sich jetzt angefangen mit seinem Sohn, der ist 4 Jahre alt, gemeinsam Geschichten mit ChatGPT auszudenken. Und dann geht es zum Beispiel darum, dass der Held sich in einen Frosch verwandelt und dann erlebt er einen Tag als Frosch und dann sagt Christopher ChatGPT immer, hey, bitte füge allerlei interessante Fakten über Frösche so nebenbei mit ein, damit mein Sohn auch was dabei lernt. Und
ein bisschen
so,
Wissen als trojanischer Frosch einschmuggeln.
Exakt. Und so verwandeln sie sich jeden Abend in ein anderes Tier und das finde ich tatsächlich sehr süß und es freut mich sehr, dass ich das weiß, dass es das gibt.
Herzerwärmend.
Fast genauso herzerwärmend ist die andere Geschichte. Das ist tatsächlich gar nicht herzerwärmend, was ich noch so getrieben habe diese Woche. Ich habe eine kleine Story geschrieben für den Bayerischen Rundfunk. Es gibt eine Fashion-Brand, Mango heißt die, ist eine spanische Marke. Und die haben so ein kleines Tabu gebrochen. Die haben nämlich diese Woche erstmals angekündigt, schaut mal, hier ist unsere neue Teenie-Kollektion. Also das sind Klamotten für Teenager-Mädchen. Die Models, die man darauf sieht, auch auf der Website, auf den Plakaten, sind alles keine echten Menschen. Das sind alles KI-generierte Personen, die aber natürlich auf den ersten Blick und ehrlich gesagt auch auf den zweiten und dritten komplett echt und menschlich aussehen.
Ich meine, ich habe es auch gerade vor mir. Es sind einfach Bilder.
Ja, genau.
Also es sind einfach Bilder von Menschen, die Klamotten anhaben.
Die sind auch sehr clever designt. Also das ist jetzt nicht einfach nur so auf einmal auf den Knopf drücken und dann kommt das raus, sondern da steckt auch, glaube ich, ein kleines Team dahinter, was nochmal nachretuschiert. Und diese Kleider wurden auch wirklich fotografiert und dann quasi so virtuell auf die Models draufgesetzt. Das ist eigentlich ein völlig neuer Workflow, aber am Ende wahrscheinlich ein billigerer Workflow als der, den es vorher gab. Und jetzt machen sich natürlich eine Menge Leute schon Gedanken und Sorgen. Ja, was bedeutet das jetzt eigentlich für die Werbebranche, für die Modebranche, für alle möglichen Leute, deren Berufe ja auch so ein bisschen daran hängen, solche Fotos zu machen?
Ist das wirklich das erste Label, das das gemacht hat? Irgendwie kommt mir so, ich meine, ich habe auch schon vor einem Jahr mal irgendwas gesehen, als die ersten Bildgeneratoren rauskamen, habe ich irgendwo was gelesen, so das ist doch der perfekte Use Case für die Modeindustrie.
Genau, das ist eine total gute Frage. Es ist meines Wissens die erste Modemarke, die wirklich sagt, hier ist jetzt eine KI-Kampagne ohne Leute. Also so eindeutig und auch so klar nach vorne gegangen, das gab es noch nicht. Aber ich bin dann in der Recherche auch nochmal so ein bisschen einer Frage nachgegangen, die mich schon seit langem beschäftigt, nämlich wie viele der Werbeplakate, die wir eigentlich sehen im Alltag, sind mittlerweile KI-generiert und es sind tatsächlich einige. Also lustigerweise habe ich da mit so ein paar Unternehmen auch telefoniert und ein paar von denen haben auch dann mir gesagt, ja, also dieses Bild, was du da gesehen hast, das war tatsächlich kein echtes Bild, zum Beispiel so eine ältere Dame bei einem Mobilitätsbetrieb. Ich will jetzt aber nicht sagen, wie der hieß, weil er wollte mir das auch nur sagen, nachdem ich ihm vorher zugesagt hatte, dass der Name der Firma nicht drin landet. Also tatsächlich sind wir jetzt in so einer ganz eigenartigen Situation, wo Unternehmen, Marken, KI-Leute auf ihren Plakaten nutzen, KI-Models schon einsetzen und es einfach nicht erzählen. Also insofern bin ich ganz dankbar für Mango, dass die da zumindest offen mit umgehen und sagen, ja, das ist nicht echt, das ist eine KI. Anstatt sich da so zu verstecken hinter, wollen wir jetzt ehrlich gesagt nichts dazu sagen.
Eine Sache, an die mich das gerade erinnert ist, und zwar habe ich das damals bei unserer Folge über KI im Urlaub gesehen. Es gibt von Wörthersee in Österreich, von dem dortigen Tourismusbetrieb, eine Werbekampagne, die auch komplett KI-generiert ist, mit KI-generierten Seenbildern und so. Und am Ende aber den Slogan so, und das war jetzt alles KI-generiert. Und wenn ihr aber quasi den echten See sehen wollt, dann müsst ihr zu uns kommen.
Aber das finde ich schön. Das ist eine schöne Idee, damit umzugehen. Finde ich super.
Aber eben auch interessant, das ist einer der Fälle, wo jetzt diese Technologie rein diffundiert, man kann das miterleben, in ein knallhartes Business, in dem Geld verdient wird, in dem Kampagnen designt werden, bezahlt werden und Firmen dafür bezahlt werden, KI-generierte Inhalte zu entwerfen.
Absolut. Und mich ärgert es auch ein bisschen, dass die Bilder dann oft so langweilig sind. Weil ich denke mir, wenn ihr eh schon KI einsetzt, dann macht doch wenigstens irgendwas Verrücktes. Also setzt diese Models doch auf den Mond oder so. Diese Mango-Kampagne, die sitzt, stehen einfach vor in so einem, ja, in so einem spanischen Urlaubsdorf oder so sieht das aus. Das ist ehrlich gesagt ziemlich langweilig.
Okay, gut, Gregor, ich hoffe, dass ich mit dem, was ich diese Woche mit KI gemacht habe, so ein bisschen das rausreißen kann. Ich weiß nicht, vielleicht wirst du das auch langweilig finden, aber man sieht ganz schön, ja, diese Mango-Kampagne, die haben da dann noch retuschiert, die haben da 1000 Arbeitsschritte gehabt und am Ende kommt ein Bild raus, das fotorealistisch ist. Ich habe heute ein paar Bilder dabei, die auch fotorealistisch sind und die haben mich 20 Sekunden gekostet. Das ist eine neue Open-Source-generative Bild-KI von einem Startup, das nennt sich Black Forest Labs. Die KI heißt Flux.
Klingt deutsch.
Klingt deutsch, ist auch deutsch. Da stecken viele Leute drin, die bei Stable Diffusion und Stability AI einen Namen für sich gemacht haben.
Finde ich super. Wir hatten ja letzte Woche das Thema Aleph Alpha und dass es denen ja gerade nicht unbedingt so gut geht. Und es scheint mal zumindest gerade eine Story über ein deutsches KI-Startup zu sein, was vielleicht mal wirklich was reißen könnte. Bin gespannt.
Es ist tatsächlich interessant, weil die auch wirklich dickes Funding für deutsche Verhältnisse aus den USA bekommen haben von einem großen Wagniskapitalfonds, der in der Tech-Branche ziemlich bekannt ist. Andreessen Horowitz heißt der. Und die haben von denen 31 Millionen Dollar gekriegt. Das ist jetzt zumindest eine Größenordnung, wo man weiß, da konnten die jemanden von ihrem Produkt überzeugen. Und ich habe damit ein bisschen rumgespielt. Ich habe mal ein paar Bilder mitgebracht. Und für alle, die jetzt so ein bisschen bei dem, was wir besprechen werden, mitgucken wollen, die finden auch in der Podcast-Beschreibung einen Link. Ich habe versucht, mal so im Sinne unserer heutigen Folge zu bleiben und wollte vor allem gucken, wie gut kann das Ding Politiker generieren. Mhm. Also man weiß ja, bei vielen KI-Bildgeneratoren, vor allem die eben nicht Open Source sind, ist das enorm schwierig. Da sind eine Menge Guidelines drin. Wenn ich in ChatGPT eingebe, generiere mir über DALI ein Bild von Donald Trump, dann sagt es mir, ah nee, sorry, kann ich nicht, ist gegen die User-Vereinbarung. Mhm. Ich habe gesagt, mach mir mal ein Bild von Kamala Harris in Brasilien in einer Favela, wie sie da unterwegs ist im Urlaub. Und mach es bitte ein bisschen fotorealistisch.
Okay. Okay, wow. Also es sieht ein bisschen aus wie eine brasilianische Kamala Harris, kann man
sie
das sagen?
Sie sieht nicht genau aus wie Kamala Harris.
Aber man erkennt sie sofort. Es sieht aus wie Kamala Harris Schwester.
Ich habe das Bild dabei, vor allem, weil es so krass fotorealistisch ist. Also ja, das ist wirklich für ein frei verfügbares Programm, das weniger kostet als eigentlich alle anderen KI-Bildgeneratoren, die mir so geläufig sind. Und in dieser Qualität, also wirklich hoch aufgelöst mit Licht und mit also der richtigen Perspektivik und so weiter, ich sehe kein klares Zeichen in diesem Bild, dass das KI generiert ist. Und auf dem Bild sieht Kamala Harris jetzt noch nicht so super aus, aber guck dir mal an, eins von den beiden mit Donald Trump.
Okay, ja. Also hier sehen sie aus, als würden sie zusammen den KI-Podcast aufnehmen. Die sitzen ein bisschen.
Das war tatsächlich mein Prompt.
So wie wir.
Mein Prompt war, Kamala Harris und Donald Trump nehmen den KI-Podcast auf.
Gemeinsam. Trump ist noch besser getroffen, muss man sagen. Vielleicht gibt es einfach noch deutlich mehr Bilder von ihm in der Bilderdatenbank und deswegen versteht die KI sein Gesicht besser.
Das ist tatsächlich, du kannst dich mal, wenn du möchtest, so ein bisschen durchklicken. Ich habe ziemlich viele Politiker generiert und was mir aufgefallen ist, also US-Politiker gehen enorm gut. Kamala Harris, Donald Trump sehen wirklich so aus, wie sie tatsächlich in echt aussehen. Ich habe eins von Barack Obama gemacht, wo man absolut keinen Unterschied mehr sieht. Also er hat auch seine Hände so verschränkt. Die sind absolut richtig. Was es nicht kann, sind lustigerweise alle deutschen Politiker, die nicht Angela Merkel heißen. Also ich habe eins gemacht, ja, Olaf Scholz trifft auf Wladimir Putin. Man sieht Wladimir Putin, wie man ihn halt kennt. Und der andere Typ ist irgendwie zwei Köpfe größer, hat eine Halbglatze, aber noch einen Bart und sieht einfach wie jemand vollkommen anderes aus. Und das ist schon interessant, also dass man zum einen so problemlos Politikerbilder machen kann mit diesem neuen Tool. Eben auch wirklich so im Angesicht unserer heutigen Folge fast ein bisschen gruselig. Aber dass möglicherweise wir in Deutschland vor den KI-Deepfakes einfach dadurch bewahrt sind, dass es nicht genug Bilder von Robert Habeck, Olaf Scholz oder Annalena Baerbock in den Trainingsdaten gibt.
Das erinnert mich daran, dass ich vor kurzem mal versucht habe, mit 11 Labs die Stimme von Donald Trump zu klonen für eine Demo, die ich zeigen wollte bei einem Vortrag. Und 11 Labs hatte einen Filter drin. Also die haben quasi erkannt, dass ich versuche, die Stimme von Donald Trump zu klonen und haben gesagt, nö, das erlauben wir dir nicht. Lustigerweise Olaf Scholz ging. Also auch da gilt...
Da ist der quasi unter dem Radar geflogen.
Deutsche Politiker sind okay, sagt die KI.
So, was festzuhalten ist vielleicht, ist, dass wir reden ja ganz oft darüber, ja, irgendwie wie Deutschland so ein bisschen bei diesen ganzen KI-Technologien so den Anschluss nicht ganz gekriegt hat. Black Forest Labs zeigt, und das ist so der Punkt, der auch immer wieder gemacht wird, wenn ich mit deutschen KI-Ingenieuren rede, zeigt, das Talent ist da. Also das sind Leute, die sitzen in Deutschland, die haben die Fähigkeit, eine Software zu bauen, die im Grunde eigentlich wirklich besser ist als das, was wir bisher gesehen haben. Weil die Bilder sehen nochmal viel krasser aus, was man irgendwie davor nicht gedacht hätte, dass das noch geht. Aber es geht halt doch immer noch ein bisschen besser. Und es ist vor allem auch einfach enorm schnell. Also diese Bildergeneration, die dauert wenige Sekunden. Das ist wirklich nochmal ein Ticken zackiger als irgendwie Midjourney oder DALL-E oder sonst was. Und es ist schon interessant zu sehen, dass die Entwicklung da halt, ja, weitergeht einfach. Und zwar schnell.
Ja, danke, dass ihr wieder dabei wart bei dieser Folge vom KI-Podcast. Wir freuen uns über alle eure Rückmeldungen natürlich, über eure 5-Sterne-Bewertungen. Und, das haben jetzt auch ein paar Leute neulich gemacht, hat uns sehr gefreut, gerne mehr, Leute, die auf LinkedIn zum Beispiel auch auf uns verweisen. Also es gibt ja eine Menge Menschen, die tatsächlich auch sich beruflich für diesen Podcast interessieren. Und vielleicht gibt es ja Leute in eurem Netzwerk, die gerne mitinformiert werden.
Das war's von uns. Wir haben heute viel über Wahlen geredet und auch ziemlich viel über die US-Wahl. Da haben wir noch eine Podcast-Empfehlung für euch ganz zum Schluss. Und zwar Amerika, wir müssen reden. Da spricht Tagesthemenmoderator Ingo Zamperoni mit seiner amerikanischen Ehefrau Jiffa Bourguignon darüber, was in ihrer zweiten Heimat gerade im Rennen um das Weiße Haus passiert. Wir analysieren die amerikanischen Entwicklungen im Wahlkampf und teilen eben auch Eindrücke einer zerrissenen Nation, wahrscheinlich auch Deepfakes werden da ab und zu eine Rolle spielen. Hört mal rein in der ARD-Audiothek, genau wie wir und auch überall sonst, wo es Podcasts gibt.